Die mehr von dem armen Filmvorführer, der den Film dann schneller kurbelte, weil er nach Hause wollte, stimmt so nicht.
Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und mit mir ist heute hier Frank Bell. 6 Fragen, bitte vervollständigen Sie kurz. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Bielefeld.
Natürlich, wo sonst? Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. ein Studium als?
Tageszeitungsredakteur und Filmkaufmann.
Heute bin ich beruflich?
Rentner und unterwegs als Vorstandsmitglied der Stiftung Trier-Erlmann-Filmwerk in Sachen Kino und Kinotechnik und Film.
Als Bielefelder sollte man mindestens einmal?
Im Kino gewesen.
In welches würden Sie gehen? Was würden Sie empfehlen in der Bielefelder Landschaft?
Also das ist inzwischen etwas schwieriger geworden, weil es ja nicht mehr so viele Kinos gibt. Ja. Die Kamera ist gerade umgebaut worden, ganz hervorragend. Also die Kamera lohnt sich in jedem Fall und natürlich lohnt sich auch das Lichtwerk. Als aus meiner Sicht, ich kenne viele Kinos, eines der schönsten Kinos in Deutschland. Und ich sag mal, natürlich ist das Cinemax auch nicht zu verachten, was die Säle angeht. Mhm. Für viele Leute ist natürlich das Treiben, der Trubel im Foyer eine andere Geschichte.
Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
Mit Schauspieler Florian Panzer, das ist ein Bielefelder, und mit Aileen Tessel oder Paula Kahlenberg sind auch Bielefelderinnen.
Oder mit allen rein.
Oder mit allen, ja, aber dann die Menge macht's.
Okay. Wenn ich für einen Tag Bürgermeister in Bielefeld wäre, würde ich?
Alle Stadtbahnlinien verlängern.
Gut.
Ansonsten schätze ich Piet.
Wir stehen in der Ravensberger Spinnerei, genauer gesagt im Historischen Museum. Und befinden uns jetzt in einem, ja, ich würde mal sagen, nachgebauten Foyer eines Kinos. Eines nicht ganz aktuellen und neuen Kinos. Herr Bell, wo sind wir hier genau? Sie sind der Experte.
Wir stehen jetzt vor der Außenwand des Foyers, des Kinofoyers, und sehen ein riesiges Foto des Kapitol-Kinos, das an der Bahnhofstraße stand, wo heute das Kaufhaus Zara drin ist. Man kann hier jetzt sehr schön erkennen, dass das Kino riesige Ausmaße hatte. Es passten 1000 Leute rein.
Okay.
Und das war schon ganz beachtlich. Das war aber der Zustand bis 1967, dann wurde es umgebaut.
Okay. 1000 Zuschauer ist ja heute bei einem Cinemax, also denkt man, das ist immer nur heute so, aber das ist ja...
Ja, aber es hat sich dann tatsächlich so entwickelt. In den 60er Jahren gab es ja Kinosterben und Besucherrückgänge. Und diese schönen, großen, alten Häuser wie Kapitol, Gloria, Palast, Atrium, Scala, die ließen sich gar nicht mehr füllen.
Okay, und deswegen hat man es dann kleiner gemacht.
Deswegen wurde es dann verkleinert.
Okay.
Ja, das sollte so einen Eindruck geben, wenn man reinkommt, das ist Kino, so hat es damals ausgesehen und es ist eben ein Bielefelder Kino.
Ja, man sieht noch so eine schöne alte, wir werden auch Fotos noch mit auf die Webseite packen, so einen schönen alten Eingang, aber auch so eine Kasse, wirklich noch so schön zum Drehen und natürlich sind es noch die alten Marktpreise, also wirklich eine schöne Zeitreise.
Ja, wir haben das Kassenhäuschen des Atriums, es gab 2 davon. Wenn man früher reinkam ins Atrium, war das Kassenhäuschen auf der rechten Seite, das haben wir 1999, als das Kino geschlossen hat, in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum gerettet. Das Museum hat es dann dankenswerterweise aufbewahrt.
Ja.
Und jetzt zu dieser Ausstellung hat die Werkstatt es wunderbar wieder restauriert, denn solche Dinge werden nicht gerade besser, wenn sie im Lager liegen.
Ja.
Aber es sieht quasi fast aus wie neu.
Tatsächlich.
Und gibt nochmal einen Eindruck, wie das war früher. Ja. Es gab im Kino keine Registrierkasse. Das hätte viel zu lange gedauert. In diesem Kassenhäuschen saß Frau Tornedde, ich sage immer die schnellste Kassiererin Deutschlands, die in der Lage war, tatsächlich das Atrium, wenn es richtig voll wurde, 500 Leute passten zum Schluss noch rein, die Zuschauerplatzzahl wurde ja verringert durch neues Gestühl, die schaffte das in Windeseile, weil sie sich vorbereitet hatte, immer passend schon Beträge zurückgelegt, auf einen Schein welche Art rausgeben zu können, und das ging also absolut reibungslos. Es gibt auch Filmaufnahmen von ihr, da kann man das sehen.
Okay, Da sind wahrscheinlich die Aldi-Verkäuferinnen an der Kasse nichts dagegen. Da bin ich auch mal beeindruckt, wie schnell die da durchgehen. Wunderbar.
Und in der Registrierkasse hätten sie die Leute gar nicht rechtzeitig reingekriegt
ins Kino. Also nochmal, das lief alles an einer Kasse?
Das lief alles an einer Kasse. Okay. Das Haus war damals so konstruiert, dass man zwei Kassen genommen hat, um bei Ansturm die Leute schnell reinzubekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass das zweite Kassenhäuschen überhaupt geöffnet war. Okay. Ich gehe mal davon aus, das Kino ist 1955 eingeweiht worden, dass es in den ersten Jahren schon ab und zu auch abends zumindest geöffnet war.
Okay. Ja.
Wir sehen hier, das ist wie gesagt ein nachempfundenes Foyer.
Ja.
Die Rückwand ist mit vielen Filmplakaten man könnte sagen beklebt, das stimmt nicht ganz, das ist eine einzige Datei, aber es sind eben viele Filmplakate zu sehen, wo man selber dann nochmal gucken kann, ach, den habe ich gesehen,
ja,
wann habe ich den gesehen, so ein bisschen zum Erinnerung auffrischen.
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war mit meinem Vater, das war einer, glaube ich, meiner ersten Filme, wenn ich mich nicht vertue, die Gallier kommen, und das war auf jeden Fall ein Asterix-Film, ja. Also von daher, genau, so ein schönes Schwelgen, oder der weiße Hai, ne? Also, echt.
Ja, ich habe meinen ersten Film in Hepen gesehen, in Hepener Lichtspielen, am Hassebrock. Und das war ein Disney-Film, Perrys Abenteuer. Es war so ein Tierfilm.
Okay, ja, das sagt man zum Beispiel
ganz, ja. Und im Atrium weiß ich, dass ich dann Anfang der 60er Jahre Krieg der Knöpfe da gesehen habe.
Okay. Das sagt mir auch noch nichts, aber gut. Sind alles andere Generation.
Ja, genau, aber Krieg der Knöpfe ist ein Film, den sollte man gesehen haben.
Also okay.
Das lohnt sich schon. Der läuft auch ab und zu noch in den Filmkunsttheatern.
Okay, gut. Also an die Hörer, Filmtipp von Herrn Bell.
Ja.
Gab es denn auch Getränke und Essen?
Ja.
Ich frage jetzt mal ganz so zurück. Also wir sprechen ja hier über 125 Jahre Kino. Wie war das da? Holte man sich da auch schon ein Popcorn und eine Cola oder wie war das?
Nein, das gab's. Ich sag jetzt mal, Gott sei Dank damals noch nicht. Popcorn, schrecklich eigentlich.
Ist man irgendwie auch nur da? Also ich zumindest. Ja,
also der Geruch oder ich sag mal der Gestank und dieses Knuspern, das finde ich schon relativ nervig. Aber das gehört heute einfach dazu, weil die Kinos sich eben sehr stark über diese Nebeneinnahmen auch mitfinanzieren müssen inzwischen.
Merkt man,
also damals gab es natürlich Cola, Fanta und ich glaube ein Wasser. Mhm. Und das Unvermeidliche, die Gummibären bzw. Weingummi von Haribo in der Knistertüte. Das natürlich. War natürlich auch nervig.
Richtig, ja, natürlich.
Aber meistens war es ja so, dass man das Weingummi alle hatte, wenn der Hauptfilm losging. Also insofern war das dann nicht ganz so schlimm. Und wir haben dann hier noch Vitrinen, wo es so ein bisschen um die Frühgeschichte des Kinos geht, also 19. Jahrhundert und davor, die sogenannten großen Filmsöhne der Stadt, wie man vielleicht sagen kann, fangen wir mit Friedrich Wilhelm Murnau an. Das ist ein Faksimile der Gedenktafel, die leider, ich vermute mal, seit 20 Jahren, vielleicht auch länger verschwunden ist. Okay. Die hat an dem Gebäude gestanden, das direkt neben dem Kapitol stand. Und da war das Geburtshaus von Murnau.
Okay.
Und die Tafel ist offenbar bei Bauarbeiten abgenommen worden und dann leider verschwunden. Und das schöne Stummfilmfestival, was regelmäßig in Bielefeld stattfindet, auch in der Oetkerhalle, das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist absolut ein Erlebnis, einen Stummfilm sich anzutun, anzugucken und einfach dann Musik dazu zu hören, live. Das, also das ist das Kino-Feeling der 10er und 20er Jahre und das ist einfach faszinierend, auch Filme zu begreifen, ohne dass man Dialog dazu hat.
Ja, achten wir wahrscheinlich nochmal ganz auf andere Sachen. Und das ist jetzt in Bielefeld dem Herrn Murnau zu verdanken. Okay. Aber das ist nur der eine.
Noch den anderen.
Der andere ist noch unbekannter, das ist noch. Josef Massolle.
Ja, okay. Den kennt quasi überhaupt keiner. Mhm. Ich sag's aber jetzt trotzdem ganz platt, der hat den Tonfilm erfunden.
Okay. Und der kommt auch aus Bielefeld.
Der kommt aus Bielefeld.
Und wieder Sachen, die kaum jemand weiß.
Genau. Also
behaupte ich jetzt mal.
Ja, das stimmt auch. Und wir versuchen von der Stiftung aus immer wieder, oder auch ich, wenn ich als ich für die Zeitung gearbeitet hatte, noch auf Massolle hinzuweisen. Mhm. Es gibt auch jetzt eine Gedenktafel, die hängt am Gebäude der Neuen Westfälischen in der Niedernstraße, da wo früher das Palastkino stand.
Ja.
Und in dem Kino liefen nämlich 1924 zum ersten Mal Tonfilme von Josef Massolle. Okay. Und deswegen auch das war auch eine Initiative von Heinrich Gräfenstein. Und deswegen haben wir gesagt, dann muss eigentlich da am Gebäude der Neuen Westfälischen diese Gedenktafel hängen. Die hat die NW auch finanziert, dankenswerterweise. Und die Geschäftsführung hat auch sofort gesagt, ja, das machen wir. Kein Thema. Sogar noch eine Veranstaltung, eine Vortragsveranstaltung zu Massolle gemacht, wo auch viele Leute waren. Also das war schon wunderbar. Wenn man allerdings durch die Lienernstraße geht und sagt, haben Sie eigentlich schon mal die Gedenktafel von Massolle gesehen? Die Leute gehen tatsächlich dran
Sie vorbei. Sie können mich jetzt fragen, ich will auch sagen, ich habe es noch nicht gesehen.
Es ist so, die Leute gehen leider dran vorbei. Deswegen muss man, denke ich, auch noch andere Wege finden, um an die großen Bielefelder zu denken.
Jetzt komme ich einmal zurück. Für wen ist denn die Ausstellung so primär gedacht? Also für welche Besucher lohnt sich das besonders? Also ich merke jetzt schon, nach ein paar Minuten hätte es sich für mich schon gelohnt, als ich die ganzen Filmplakate gesehen habe, weil das ist für mich so ein in Erinnerung rufen von auch bestimmten Filmen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel auch, ich sehe es jetzt nicht direkt, aber Titanic. So fast jeder hat Titanic gesehen und fast jeder verbindet mit Titanic auch was. Ich habe mehrere in meinem Freundeskreis, die bei dem Film entweder während oder kurz danach zusammengekommen sind. Also es gibt halt einfach viele Erinnerungen, jetzt schon. Wir sind ja noch gar nicht, ich sag mal, richtig in der Ausstellung drin. Aber was ist so die Idee?
Ja, die Idee ist ein bisschen vielschichtiger. Also eigentlich kann man sagen, sie ist für alle Leute gedacht, die sich für Kino interessieren, für alles, was mit dem Kino zu tun hat. Es ist keine Filmausstellung, davon gibt es über genug in Deutschland. Das machen die Filmmuseen auch. Wir wollen jetzt keine Filmgeschichte präsentieren, sondern wir wollen die Kinogeschichte präsentieren, am Beispiel der Stadt Bielefeld, aber das kann man eben in Teilen auch verallgemeinern. Und wir wollen zeigen, wie das Kino damals überhaupt technisch funktioniert hat. Heute ist ja alles digital. Seit etwa 8 Jahren gibt es in Bielefeld keine analoge Filmprojektion mehr. Es besteht in 2 Häusern noch die Möglichkeit, aber ansonsten ist das reguläre Programm ist umgestellt auf digitale Technik. Wir wollten zeigen, was heute auch keiner mehr weiß, es gab, wer im Kino gearbeitet hat, es gab Platzanweiserinnen. Es gab Einlassportiers. Heute sagt man etwas gehässig Kartenabreißer. Aber die hatten schon auch eine Funktion und die Kassiererin war eminent wichtig. Und natürlich der Vorführer. Vorführer gibt es heute auch nicht mehr, die sind nicht mehr erforderlich. In Bielefeld quasi seit 8 Jahren nicht mehr. Und so ein bisschen das, was früher war, in Erinnerung rufen. Aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Verbindung zu heute herstellen. Denn die Technik des Kinos beruht auf Prinzipien, die auch für Handys und Flachbildschirme gelten. Nämlich auf der Trägheit des Auges. Weil das Auge so träge ist, nehmen wir einzelne Bilder schnell hintereinander gesehen als Bewegung wahr. Und wenn das nicht wäre, könnten Sie auf dem Handy keine bewegten Bilder sehen. Die erscheinen dann nämlich auch 25 Mal in der Sekunde. Und weil Ihr Auge so träge ist, sehen Sie ein fortlaufendes Bild mit Bewegung.
Okay. Und auch sowas kann ich hier lernen. Aber also primär, habe ich jetzt verstanden, geht schon um den vielleicht auch so technischen Hintergrund und auch Organisation. Wie hat Kino angefangen? Wie hat sich's weiterentwickelt? Auch immer wahrscheinlich so mit der Bielefelder Brille, ne?
Mit der Bielefelder Brille und mit dem Blick auf die technische Entwicklung. Es hat ja da eine ganze Reihe von neuen Entwicklungen gegeben in der Vergangenheit, die, wenn man so will, auch das Film selbst, aber auch das Kino revolutioniert haben, da kommen wir ja gleich vielleicht noch drauf. Ja. Aber es geht auch um die Leute, die im Kino gearbeitet haben, die porträtieren wir in Teilen. Es geht natürlich um Murnau und Massolle, denen wir eine eigene Abteilung gewidmet haben. Das Ganze ist natürlich so komplex, dass man also zu jedem eine extra Ausstellung machen könnte. Aber uns war erstmal wichtig, wieder auf die beiden hinzuweisen. Klar. Und dann gibt es die Abteilung Kulturgeschichte des Kinos. Da geht es auch um bewegte Bilder, um Zitate. Es geht aber auch darum, mal optisch groß zu zeigen, wie sich das Kino vom Jahrmarkt, von der Jahrmarktattraktion
so
hin übers zum Ladenkino, also zum, wo die Theaterbesitzer meinten, schnelles Geld zu machen, also schnell mal ein Kino in so einen Laden einbauen. Wenn die Baupolizei mitgespielt hat, war das auch kein Problem. Und dann okay, kam, dann kam eben das Kino als Zweckbau, das Lichtspieltheater. Es war ja das Theater des kleinen Mannes, die gingen ja nicht in ein normales Stadttheater. Mhm. Und das Theater des kleinen Mannes hat sich natürlich dann auch so präsentiert wie ein Theater. Es ist, wie gesagt, ein Foyer. Mhm. Es gab Platzanweiser, es gab es im Theater auch, es gab einen Vorhang, okay. Es gab einen Gong und Garderoben natürlich auch. Mhm. Und
Aber einfach günstiger, ne? Weil man braucht natürlich keine Menschen, die jetzt auftraten immer wieder, sondern
richtig.
Man spielte etwas immer wieder ab. Halt.
Ja, richtig, okay. Und das war ja das Interessante. Man konnte damals eben Theaterstücke verfilmen und konnte sie an jedem beliebigen Ort der Welt wieder reproduzieren. Das heißt, das war natürlich auch eine Leistung. Also man konnte ganz tolle Theaterleistungen vervielfältigen und sagen wir dann auch für die kleinen Leute zugänglich machen. Für mich ist da immer ein gutes Beispiel der Faustfilm von Gustav Gründgens aus den 50er Jahren. Den haben wir, das abgefilmte, quasi eine abgefilmte Theateraufführung, natürlich mit filmischen Effekten, also schon mit Bild aufgelöst und Einstellung. Den haben wir von der Schule aus auch gesehen, weil das zum Stoff passte. Aber dieser Film ist erhalten. Das ist die geniale Inszenierung von Gustav Gründgens und die ist als Film festgehalten. Das ist Wahnsinn.
Okay. Was war denn das erste Kino und der erste Film in Bielefeld?
Das
kann man sagen?
Kann man so nicht sagen.
Okay.
Man muss da erstmal überlegen, was ist denn jetzt Kino? Also ich würde sagen, Kino ist eine etwas verwaschene Definition. Also Kino ist etwas, wo ein Raum zur Verfügung steht, wo Kinovorführungen gemacht werden, und zwar hauptsächlich oder nur. Dann könnte man sagen, war das erste Kino etwa 1905 in Bielefeld, und zwar im Zentralvarieté am Kesselbrink. Das hat Julius Kaiser betrieben und der hat 1905 etwa angefangen, Filme zu zeigen. Das waren aber keine Spielfilme, wie wir sie heute kennen, sondern das waren sehr kurze Filme, eine Minute, zwei Minuten zu verschiedenen Themen, also was Lustiges, was Dramatisches. Okay. Und das war eine Zeit, da hat der Vorführer tatsächlich auch von Hand noch gekurbelt. Das war in dem Augenblick, wo die Filme länger wurden, war das einfach nicht möglich. Das kann man physisch nicht durchhalten. Sie können das gleich mal ausprobieren.
Gerne.
Wenn Sie drehen, wenn Sie zwei Minuten schaffen, dann sind Sie schon gut. Insofern kam der Elektromotor ganz schnell ins Kino und die Mär von dem armen Filmvorführer, der den Film dann schneller kurbelte, weil er nach Hause wollte, stimmt so nicht. Er hat den Elektromotor schneller laufen lassen.
Okay, jetzt muss ich einmal nachhaken. Ich bin jetzt ja nicht unglaublich gut in Mathe, aber wenn es 1905 war und wir feiern jetzt hier 125, dann muss ja noch irgendwas davor gegeben haben, ne?
Ja, davor war das Kino auf den Jahrmärkten. Ne?
Ja, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen.
Ja, okay. Auch das kann man in der Ausstellung sehen. Leider kein Bielefelder Foto, sondern wir haben von der Stiftung Deutsche Kinemathek ein Foto zur Verfügung gestellt bekommen. Das waren riesige Buden, also mit einer... mit einer Akribie bemalt und gestaltet, ganz toll, aber es war eben Sensation noch. Okay. Sensation, man ging rein und sah bewegte Bilder. Das war ja völlig undenkbar.
Okay, wenn Sie jetzt Jahrmarkt sagen, das heißt, dass man, wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein Zelt oder so, wo das jetzt so halbwegs provisorisch aufgebaut war und dann aber auch Stühle und...
Genau,
okay.
Also vielleicht nicht mal Stühle, sondern man stand.
Okay.
Also Stühle brauchte man ja nicht, weil die Filme so kurz waren.
Stimmt auch.
Das kam dann später, man stand, es war zeltartig, mussten natürlich ein bisschen Vorsorge getroffen werden, dass das Sonnenlicht nicht störte.
Ja, okay.
Das war, also manche Schausteller haben da ganz aufwendige, man kann schon gar nicht mehr sagen, Bude oder Stände, das waren schon Prachtbauten. Sie sehen das auf dem Foto.
Okay.
Ja, dann gehen wir jetzt hier am renovierten Kassenhäuschen des Atriums vorbei.
Heute würde man sagen, Corona-gerecht, ne? Also es ist
Corona-gerecht,
ja. Es ist eine Scheibe, ich klopfe mal. Ne? Da ist so eine Plexiglasscheibe, ist das, glaube ich, ist da davor.
Ja.
Dann hier so ein kleines Guckloch quasi
immer drüber. Zum Durchsprechen,
Durchsprechen, genau.
Mit der üblichen Folie.
Ja.
So ein bisschen geflickt.
Ja.
Also man sieht, das Kassenhäuschen hat viele Jahre hinter sich, ne?
Ab 1955.
Und man kann eben noch sehen, was hat 1998 der Eintritt, 98, 99 der Eintritt gekostet, ne?
Ja, also, und es wurde noch ganz klar unterschieden, ja, vor 17 Uhr waren es 10 Mark, ab 17 Uhr waren es dann schon 13 Mark, ja.
Genau, 13 Mark.
Mark,
heute, ja, muss man sagen, ist das gleich übergegangen in Euro.
Ne? Ja, also,
ich denke,
manchmal schon mehr.
Ja, hat aber in Teilen durchaus seine Berechtigung, dass es teurer geworden ist. Aber auch hier sieht man schon eine Entwicklung, die im Kino fast schon beendet war. Es gab ja früher Parkett, erstes Parkett, zweites Parkett, dann gab es Sperrsitz, dann gab es Loge, Rang, Balkonloge, solche Platzkategorien, die unterschiedlich kosteten natürlich.
Also,
und weil man das hatte, brauchte man natürlich auch Leute, die das kontrollierten. Das waren die Platzanweiserinnen.
Okay.
Und irgendwann waren die Personalkosten aber zu hoch. Und weil auch die Kinos nicht mehr so einen riesen Andrang hatten. Und dann hat man einfach gesagt, okay, wir heben die ganzen Platzkategorien auf.
Sucht
brauchen
auch
keine Platzanweisung, jeder sucht sich einen Platz.
Wer zuerst kommt, kriegt den besten Platz.
Genau, Einheitspreis. Ja. Sogar offensichtlich, die besten Plätze waren im Atrium ja in der Balkonloge. Das war offenbar auch freigegeben. Also man kann dann für 13 Euro, konnte man sich die besten Plätze aussuchen. Und manche jungen Leute damals setzten sich ja gerne ganz weit vorne hin, fast auf den Rasiersitz, weil sie dann das Gefühl hatten, ich bin noch mehr im Geschehen drin.
Okay. Und dann gab es ja noch die, die in die letzte Reihe gegangen sind, aber das ist eine andere Geschichte, ne?
Das, ja, das gab die in der letzte. Ich bin auch immer in der letzten Reihe gegangen, aber um den Film zu genießen.
Das haben auch all die anderen gesagt. Die Ausstellung heißt übrigens, sehe ich hier nämlich gerade nochmal, Die große Illusion. 125 Jahre Kinogeschichte, Geschichten aus Bielefeld. Hat gerade angefangen, ist jetzt knapp einen Monat, seit 6. September angelaufen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, hier nochmal herzukommen.
Geht noch bis 29. April. Hier steht
25.
29. April soll nämlich die Nacht der Museen sein. Toi, toi, toi.
Okay.
Corona-mäßig.
Ja.
Das wäre dann der Abschluss.
Das ist der Abschluss. Ende April 21. Genau. Aber man kann ja auch mehrfach herkommen.
Ja, wir sind jetzt im Museums, im Bielefelder Museumsjargon heißt es, wir sind jetzt hier im Gässchen. Das ist ein überdachter, glasüberdachter großer Raum zwischen der Schettachhalle, wo die Dauerausstellung des Museums drin ist, und der Kaderie, also der Kämmerei, also von Kämmen her, nicht von von Finanzen her, der Kämmerei. Wir haben hier im Gässchen, abgesehen jetzt von den Filmen, die man, zu denen man Informationen auf dem Monitor abrufen kann, ein kleines Kino eingebaut mit 35 Plätzen. Hier sollen im Laufe der nächsten Monate dann auch Filme gezeigt werden.
Ah, okay.
Möglichst Filme, die zum Thema passen. Allerdings dann auch wieder in Absprache mit dem Lichtwerk, weil wir, es gibt eine Reihe von Filmen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Lichtwerk dann im Lichtwerk auch sehen werden.
Ja.
Und hier werden wir dann Filme zeigen, die vielleicht ein etwas kleineres Publikum nur interessieren, aber die auch Bezug zur Ausstellung haben.
Sehr schön.
Im Moment ist hier dann zu sehen ein Werbefilm aus den 50er Jahren über Werbung, über Geschäfte am Gehrenberg. Der ist ganz lustig, weil der Text ist in Reimform vorgetragen.
Okay.
Und wir werden auch noch Beifilme zeigen, also Kulturfilme, die im Kinoprogramm gelaufen sind.
Okay, also jetzt auch nochmal für dich als Hörer, hier ist wirklich im Grunde wie so ein Kino nachgebaut. Ich glaube, grob überschlagen so 30 Plätze. Und genau, demnächst können hier Filme dann nochmal angeschaut werden. Aber auch jetzt läuft hier gerade das, was Herr Bell beschrieben hat. Und witzig, was ich gerade gesehen habe, eine Zigarettenwerbung. Da ist richtig, da springt das Auge ja mal richtig auf. Ne? Man sagt, das hatten wir auch lange nicht mehr gesehen. Ja,
ja,
aber
das,
klar,
das war
früher, ganz normal. Ne?
Klar. Früher Zigarettenwerbung im Kino, war freigegeben. Ab 6 Jahren durften also auch die jungen Menschen sehen. Ja.
Ja,
okay. Ja, flankiert werden sie dann von schönen Fotos aus den Kinos, haben wir mal so einen Querschnitt ausgesucht. Atrium und Kapitol, Scala und Astoria.
Okay. Abschließend Ihre drei besten Tipps für Bielefeld. Haben Sie ein Lieblingsrestaurant oder ein Lieblingscafé, wo Sie gerne Zeit verbringen?
Also ich liebe es durchaus profan und bürgerlich. Ich gehe sehr gerne ins Alt-Bielefeld, mhm, wegen der Atmosphäre und dem Bier. Aber als Restaurant bin ich jetzt häufiger im Law and Order zu Gast. Das ist, gefällt mir auch sehr gut. Ich bin an und für sich sonst kein gastronomischer Fachkundiger. Aber
darum geht es ja gar nicht.
Das kann ich persönlich empfehlen.
Mhm. Was ist denn Ihr Lieblingsort im Bielefeld?
Ja, der Lieblingsort in Bielefeld ist der Vorführraum in der Kamera. einer der Lieblingsorte. Aber da jetzt die Projektoren nicht mehr stehen, war das mal.
Okay.
Sparrenburg und die unterirdischen Gänge.
Und dann noch die allerletzte Frage. Gibt es ein liebstes Ausflugsziel hier in der Region OWL?
Ja, also wenn ich Besuch bekomme, die nicht aus Bielefeld sind, dann durchaus der Botanische Garten und die Sparrenburg.
Mhm. Gut, vielen Dank auch für die Tipps, aber vor allen Dingen auch für die ganzen interessanten Einblicke in die Ausstellung. Und genau, damit nochmal die herzliche Einladung. Komm gern vorbei. Es ist, glaube ich, so ziemlich jeden Tag geöffnet.
Außer montags.
Findest du bestimmt auf der Webseite. Ich kann nur sagen, es hat meine Erwartungen voll übertroffen. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Lag mit Sicherheit auch daran, dass ich den Experten jetzt hier direkt im Gespräch hatte. Aber es ist wirklich sehr vielseitig, sehr vielschichtig. Schau es dir gern an. Also nochmal lieben Dank.
Gerne.
Frank Bell. Und dann auf bald in der großen Illusion.